Wasser ist ein Menschenrecht und zugleich eine der meist bedrohten Ressourcen unserer Zeit. Weltweit haben über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und gleichzeitig verschwenden wir in Industrienationen täglich tausende Kubikmeter, oft ohne es zu merken. Doch die Wasserkrise ist nicht nur ein Problem, sie ist auch eine große Chance. Für neue Allianzen, für kreative Lösungen und für eine gerechtere Welt. Willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, kurz DWA. Wir reden über das, was verbindet, versickert, verdunstet und was wir gemeinsam schützen müssen, Wasser. Unser heutiger Gast ist Caroline Stüdemann. Sie ist Geschäftsführerin von Viva Con Aqua, Aktivistin, Autorin und jemand, die mit Haltung, Humor und Herz für Veränderung kämpft. Herzlich willkommen, Caro.
Danke für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass du hier bist. Caro, wir starten mal wieder mit einer Kurzfragerunde und ich habe 5 schnelle Fragen für dich. Wasser mit oder ohne Kohlensäure oder wie es bei eurem Wasser heißt, laut oder leise?
Sehr gut, du gibst die Antwort ja schon fast vor. Laut auf jeden Fall.
Sehr schön.
Mein Engagement ist auch immer laut.
Kenne ich. Viva Con Aqua in 3 Worten.
Verbindung, Engagement, Wasser.
Schöne Worte. Wen würdest du gerne mal auf ein Glas Wasser treffen?
Sehr, sehr viele Menschen. Maud Barlow habe ich schon bisher nur digital kennenlernen dürfen, die sich auch für das Menschenrecht auf Wasser eingesetzt hat. Und mit der würde ich gerne auch nochmal persönlich sprechen.
Spannend. Dein Lieblingsort am Wasser? Meer, See oder eher ein Wasserhahn?
Ein Wasserhahn ist das größte Luxusobjekt, was wir haben. Aber tatsächlich bin ich Kitesurferin und deswegen immer leidenschaftlich auf der Ostsee oder Nordsee unterwegs.
Na, dann ist es ja ganz treffend, dass ihr auch in Hamburg angesiedelt seid. Dann hast du es nicht so weit.
Ja, richtig.
Viva Con Aqua hat großen Zuspruch von prominenten Unterstützern. Wer sind die besseren Botschafter, Fußballerinnen oder Schauspielerinnen?
Das kann man nicht beantworten. Eigentlich ist jede Botschafterin und jeder Botschafter so extrem wichtig. Wir haben ja auch über in 40 Städten engagierte Gruppen, die sich engagieren. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Zielgruppen wir ansprechen wollen.
Wir beobachten das ganz gespannt. Ihr habt wirklich eine große Unterstützung und das zu Recht. Ja, wir wollen eintauchen und tiefer gehen und uns mit den Aspekten der Sanitärversorgung, aber erstmal generell Viva Con Aqua zu beschäftigen. Denn ihr seid ja durchaus bekannt, aber vielleicht können wir einfach noch ein bisschen ausführen, worum es bei euch so geht. Viva Con Aqua setzt sich ja weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, aber uns als DWA auch ganz wichtig, auch für die sanitäre Grundversorgung ein. Warum arbeitet ihr gerade im Bereich auch Sanitärversorgung und was umfasst die Arbeit von Viva Con Aqua generell?
Ja, Viva Con Aqua ist jetzt seit 20 Jahren in dem Feld schon aktiv und unser Hauptfokus ist, Spenden einzusammeln und mit diesen Spenden dann Wasserprojekte umzusetzen. Und wie du schon genau richtig sagst, das eine ist der Zugang zu Wasser, das ist die Infrastruktur, aber da gehören für uns auch immer so Hygieneschulungen dazu und viel Austausch zum Thema Wasser, eine starke Gemeinschaft auch in den verschiedenen Ländern. Wir sind da in Uganda, Südafrika, Kenia, Tansania, aber auch Indien aktiv. Und was mir auch tatsächlich erst über die Arbeit mit Viva Con Aqua so klar geworden ist, dass die Toilette so vielen Menschen das Leben gerettet hat, wie wahrscheinlich fast keine andere Innovation der Menschheit. Also unfassbar, wie elementar es ist, dass gerade das Abwasser gut sozusagen abgeleitet wird, geschützt ist und eben nicht mit sich mit dem Trinkwasser vermischt und es da eine Reinigung stattfindet und es überhaupt Möglichkeiten gibt, auch über Toiletten sozusagen überhaupt diese Trennung möglich zu machen.
Ja, der ganze Hygienebereich ist etwas, was immer wieder, ja, was ich auch faszinierend finde, welche Auswirkungen es eigentlich hat, wenn rund um das Thema Wasser es auch hygienisch abläuft. Ich hatte letzte Woche eine Cholera-Schluckimpfung genommen und weil ich nach Afrika reisen werde und finde es immer wieder faszinierend, was wir eigentlich, was für ein Luxus wir leben, dass wir uns über gewisse Themen gar keine Gedanken mehr machen müssen. Aber toll, dass ihr euch dafür einsetzt, dass es dann in noch mehr Ländern das der Standard ist. Bei eurem Wash-Ansatz, also Water, Sanitation und Hygiene, geht es ja nicht nur um Infrastruktur, sondern es geht insbesondere auch um Bildung und Verhaltensänderungen. Wie gelingt es euch denn, diese Themen in den Projekten bzw. in den Projektländern wirklich wirksam umzusetzen?
für uns sind so, wir nennen das ganz gerne universelle Sprachen, weil wir schon versuchen, die Emotionen von Menschen zu erreichen, eigentlich Menschen im Herzen zu berühren. Und wann ist das möglich? Wenn Menschen Musik hören, die sie mögen, wenn sie mit Kunst irgendwie entweder selbst künstlerisch aktiv sind oder Kunst begegnen, wenn ihre Vorbilder aus Sport, Musik und Kunst auf einmal auf Bühnen stehen und große Ansagen machen für das Thema Wasser oder für das Thema Verhaltensänderung, Wertschätzung von Wasser, dann passiert auf einmal ganz viel. Und das machen wir nicht nur in den Projektländern, sondern tatsächlich auch überall in Deutschland, wo wir aktiv sind, sei es im FC St. Pauli Stadion, wo wir regelmäßig große Pfandbecher-Sammelaktionen machen und auch zwischendurch immer wieder Ansagen oder Leinwandpräsentationen, wo einfach deutlich wird, Wasser geht uns alle an und Wasser ist eigentlich keine Ressource, sondern Wasser ist eigentlich das, was uns alle verbindet und wo wir ganz viel Wertschätzung für empfinden können. Und das klingt aber so theoretisch und das ist viel leichter erfahrbar, wenn das eben über einen Tanzworkshop stattfindet oder wenn wir mit den Kindern und Jugendlichen an den Schulen Bilder oder ganze Wände bemalen. Weil dann merken wir, bleibt dieses Lernen und dieses neue Wissen ganz anders in Erinnerung und ist emotional besetzt und zwar positiv besetzt. Und gerade diese positiven Emotionen sind aus unserer Sicht und auch nach unserer Evidenz eigentlich der beste Verhaltensverstärker, der dann auch diese Langfristigkeit herbeiführt. Weil alles, was eher aus sozusagen einem Scham-Schuld-Gedanken kommt, entspricht irgendwie nicht unserer DNA und wir wollen die Welt gerne positiv inspirieren und beeinflussen.
Guter Ansatz. Ich hatte auch kürzlich gesehen, dass ihr wieder die Millantor Gallery hattet und auch ja da mit Kunstprojekten arbeitet, um Wasser und Kunst zu verknüpfen. Etwas, was erstmal nicht so naheliegend ist, aber ja, viele Bilder haben ja auch einen gewissen Wasserbezug und finde ich einen total spannenden Ansatz.
Ja, das ist tatsächlich eine Veranstaltung, die ein absolutes Herzensprojekt von uns ist, weil unsere Community ist für uns total wichtig und da sind 300 pro Millantor Gallery sind 300 bis 500 Menschen engagiert, die über Wochen alles im FC St. Pauli Stadion vorbereiten, damit wir diese Kunstgalerie da umsetzen können. Und dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass überall Bühnen aufgebaut sind, kleine Foodtrucks, überall so kleine Kunstaktionen sind, auch spontane Live-Performances, Live-Podcasts, Diskussionen, Magic-Shows, ganz, ganz viele tolle Konzerte. Querbeat war zum Beispiel am Freitagabend da. Und das bringt dann alle Menschen zusammen an einem Ort und schafft Begegnungen und schafft wirklich auch Austausch, weil wir glauben, es braucht diese Perspektivenvielfalt und es braucht auch wieder das analoge Zusammensein und das analoge zusammen engagiert sein. Und für uns ist es natürlich immer wichtig, das immer wieder mit Wasser zu verknüpfen.
Coole Sache. Gibt es nächstes Jahr auch wieder so ein Event?
Wir machen ganz viele Events, aber das ganze Konzept um die Millantor Gallery müssen wir tatsächlich uns nochmal anschauen. Wir haben die jetzt 13 Jahre gemacht und es gibt aber auch ein paar Herausforderungen, weil die Produktionskosten einfach deutlich gestiegen sind und es dann teilweise schwierig ist, das immer in Ticketpreisen umzulegen. Deswegen haben wir jetzt erstmal die Pause-Taste gedrückt und wollen uns nochmal genau angucken, wie dann im kommenden Jahr unsere ganzen Engagementformate aussehen können.
Ihr haltet uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. In deinem Buch. Du hast kürzlich ein Buch veröffentlicht. Ich habe es auch schon auf meiner Urlaubsleseliste. Dein Buch heißt Die Zukunft unseres Wassers. Beschreibst du Wasser als Spiegel unserer Gesellschaft? Finde ich sehr treffend. Was zeigt denn dieser Spiegel und was müssen wir ganz dringend ändern?
Bevor ich da genauer reingehe, vielleicht einfach nochmal, warum ist dieses Buch überhaupt entstanden? Wir haben so viel Engagement und Aktivismus für Wasser und wir schaffen es, so viele Menschen zu mobilisieren. Wirklich prominente Persönlichkeiten, die du vorhin angesprochen hast, genauso wie wirklich breite Massen, die mit Viva Con Aqua gemeinsam sich für Wasser engagieren. Und genau dieser positive Ansatz ist für uns total wichtig. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt in den letzten Jahren, dass immer mehr Fragen kamen, gerade aus dem Engagement, auch kritische Fragen, die wir teilweise gar nicht richtig beantworten konnten oder nicht in den gesamten Auswirkungen abschätzen konnten. Also schon so Fragen wie, was bedeutet denn die Privatisierung von Wasser oder die internationale Abfüllung von Flaschenwasser? Wo steht das auch im Kontrast zum eigenen Viva Con Aqua Mineralwasser? Aber auch Klimawandel, Klimakrise muss man ja sagen und damit verbunden die Gletscherschmelze, also eigentlich die Veränderung des Süßwasserzugangs. Was hat das eigentlich alles für Effekte für die Arbeit auch von Viva Con Aqua? Weil unsere Vision ist ja ganz klar Wasser für alle. Und dafür setzen wir uns schon so lange ein, aber das lässt sich natürlich nicht von den ganzen Rahmenbedingungen so loslösen. Und am Ende hängt ja doch auch alles zusammen in dieser Welt. Und das hat so diese Reise angestoßen, dass wir uns einfach nochmal viel tiefer damit beschäftigen wollten. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und auch im viel Austausch war, mit viel im Austausch mit meinem Team, mit Engagierten, hatte auch einiges an Unterstützung. Und ja, Spiegel insofern, dass ich glaube, mein besonderstes Learning in diesem Prozess war, dass der Austausch auch mit indigenen Personen, die eine ganz andere Verbindung zu Wasser haben, die Wasser so selbstverständlich in ihrem Leben integriert haben als sehr besondere Quelle des Lebens. Sie haben irgendwie ganz genaues Wissen, wie kann man Wasser schützen, wie kann man auch die Natur schützen und eigentlich eher im Einklang mit der Natur leben und eben nicht Wasser ausbeuten, Wasser verschwenden, Wasser als Ressource missbrauchen. Und das ist etwas, was wir uns auch zukünftig für die Gesellschaft noch viel mehr wünschen, dass wir diesen Luxus, den wir haben mit dem Wasser, was einfach aus dem Wasserhahn kommt, noch viel mehr auch wertschätzen und gleichzeitig da aber auch eine Verantwortung verspüren, uns insgesamt international auch dafür einzusetzen. Und du hast vorhin gesagt, wie viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben bedeutet nicht nur, dass Menschen einfach sehr eingeschränkte gesundheitliche Möglichkeiten haben, häufig erkranken, gerade die Kindersterblichkeit sehr hoch ist. Das bedeutet aber auch, dass die Chancen nicht gegeben sind. Kinder und Jugendliche brechen dann die Schulen ab, weil sie das Wasser holen müssen für die Familien über viele Kilometer hinweg. Frauen gehen keine beruflichen Tätigkeiten nach. Und die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ist auch eingeschränkt. Das heißt, Wasser hat so viele Effekte auf das Leben von Menschen. Und von daher ist es so wichtig, da auch ehrlich hinzugucken und zu gucken, wo wären denn die Potenziale? Weil an sich ist es total machbar, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.
Ich finde das so spannend, denn hier in Deutschland haben wir ja wirklich den Luxus, aus unseren Hähnen kommt eigentlich immer sauberes, fließendes Wasser. Wenn es mal nicht kommt, weil irgendwie ein Rohrleitungsbruch war oder irgendwas Sonstiges ist, dann ist es absolutes Drama. Gleichzeitig spülen wir die Toilette mit Trinkwasser. Wir bewässern unseren Garten mit Trinkwasser und gehen eigentlich aus meiner Sicht nicht so richtig sorgsam mit der Ressource um. Wir als DWA setzen uns sehr dafür ein, dass das Thema Wasserwiederverwendung noch mehr auf die Agenda kommt. Und das natürlich mit sicherem Wasser. Also das Wasser nicht einfach quasi der Ablauf der Kläranlage oder noch schlimmer ungereinigtes Abwasser ist, sondern wir haben Diskussionen, die wir gerade führen, wie lassen sich Spurenstoffe noch besser aus dem Abwasser eliminieren. Wir stehen vor einer großen Veränderung in den deutschen Kläranlagen, weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Und dann ist das Wasser auf einmal wirklich sauber und wenn es dann noch ein bisschen desinfiziert wird, dann sollte es aus meiner Sicht auch wiederverwendet werden, dort, wo es eben benötigt wird. Gleichzeitig ist das eine Fragestellung, wo wir wirklich auf viel Widerstand stoßen und ich wünsche mir, dass wir da auch ja noch offenere Diskussionen auch in Deutschland führen, denn jetzt gerade hat es die letzten Tage sehr, sehr viel geregnet, aber der Sommer ist viel zu trocken und wenn wir weiterhin die nächsten Jahre, Jahrzehnte ja so viel Wasser verbrauchen, wie wir es derzeit tun, ist die Frage, ob das auch immer noch die Verfügbarkeit immer so gegeben sein wird.
Ja, da hast du total recht. Vor allem, was mich wirklich schockiert hat, ist, wie viel Grundwasser wir in Deutschland verloren haben in den letzten Jahren. Das ist ungefähr so viel wie die Müritz fast. Das ganze Wasser haben wir im Grundwasser verloren. Und eine Riesenmenge. Ich erinnere mich, wenn ich mit meinem Kanu auf der Müritz unterwegs war, ist es an Teilen so tief, dass ich mit meinem Anker, der ungefähr 20 Meter lang war, nicht auf den Grund kam. Das heißt, Massen an Wasser, was da im Grundwasser jetzt fehlt, auch in Deutschland, wo wir das Gefühl haben, hier ist doch Wasser im Überfluss vorhanden. Und das ist eben genau dieser Trugschluss. Die Toilettenspülung angesprochen, tatsächlich 1000 Milliarden Liter jährlich spülen wir einfach die Toilette runter, obwohl das reinstes, bestes Trinkwasser in höchster Qualität ist. Und da braucht es dringend ein Umdenken und auch ein anderes Verhältnis zu Wasser. Es darf zum Beispiel auch nicht aus meiner Sicht von der Landwirtschaft oder auch von großen Unternehmen kostenfrei verwendet werden, wie es in manchen Bundesländern der Fall ist, sondern müsste einfach diesen Wert, den das Wasser wirklich hat, der müsste noch ganz anders bemessen werden.
Ich war gestern für eine Dienstreise bei einem Projekt zu Besuch, das für unseren DWA-Klimapreis nominiert ist. Und dort in Darmstadt wird Regenwasser aufgefangen auf ganz großen Sickerfeldern. Und dann wird das Regenwasser aufbereitet und tatsächlich für die Uni, für die Brauchwasserversorgung genutzt. Und dann beispielsweise die Toiletten gespült, hat mich persönlich total glücklich gemacht, dass man hier so eine Lösung gefunden hat, wie man ja, mit Starkregenereignissen dann umgehen kann, das Regenwasser zwischenspeichert und es aufbereitet. Aber wieder zurück zu Viva Con Agua. In Deutschland begegnet man ja euch immer mal wieder auch auf Festivals oder sonstigen Aktionen und auch spannenderweise mit so Social-Business-Produkten wie das Goldeimer-Toilettenpapier. Wie schafft ihr es, ja, den Spagat zwischen Aktivismus, Aufklärung und gleichzeitig auch konkreter Projektarbeit? Was kann denn so die generelle Wasserwirtschaft von euch lernen?
Also den Spagat, den machen wir irgendwie jeden Tag wieder aufs Neue und merken, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, weil der Hauptfokus ist bei uns die Gemeinnützigkeit und die größten Einnahmen sind bei uns Spenden und auch die Projektumsetzung, also die Wasserprojekte international haben eigentlich den größten Fokus bei uns. Und gleichzeitig haben wir über die Zeit auch weitere Social-Business-Modelle aufgebaut, wie zum Beispiel das Mineralwasser, wobei ich hier Disclaimer sagen muss, liebe Leute, bitte trinkt Leitungswasser, das ist die ökologischste Alternative. Aber falls ihr in einem Restaurant seid und ihr möchtet gerne ein Wasser bestellen oder ihr trinkt einfach gerne mal ein lautes Mineralwasser, dann ist natürlich Viva Con Agua eine gute soziale Alternative, weil die Gewinne wiederum verwendet werden für gemeinnützige Projektarbeit. Und das meint bei uns Social Business. Es gibt ja eigentlich keine richtige staatliche Definition von, was ist denn Sozialunternehmertum oder Social Business, zumindest nicht in Deutschland. Und für uns ist da ein Kriterium, dass auch schon im Geschäftsmodell die Gemeinnützigkeit mit verankert ist, sodass dann nicht, je nachdem, wie das Wirtschaftsjahr läuft, spontan entschieden werden kann, machen wir dieses Jahr was Soziales, spenden wir als Sozialunternehmen oder nicht, sondern dass es wirklich die Gemeinnützigkeit verankert ist als Gesellschafter und dadurch auch mitbestimmt, was ist die Richtung des Social Business, wie werden die Gewinne verwendet, wo dürfen auch Investments gemacht werden. Und das ist das Besondere und das machen wir einerseits mit dem Mineralwasser, aber wir haben auch mehrere Villa Vivas, die zum Beispiel, das ist ein soziales Gasthaus, was es in Hamburg gibt, was es in Kapstadt gibt, was es jetzt bald auch in Berlin geben wird. Und auch dort ganz klar, natürlich werden da keine Spendengelder verwendet. Aber um so ein großes Hotelprojekt umzusetzen, braucht es natürlich externe Investments. Und es braucht aber Sozialinvestoren, die bereit sind, einen großen Teil ihrer Rendite für Viva Con Agua abzugeben und dann auf einen großen Teil der Rendite zu verzichten, damit Viva Con Agua auch Anteile hält. Und für uns sind da die Anteile, dass wir immer mindestens 60% in der Gemeinnützigkeit auch halten wollen, damit wir einerseits natürlich die Richtung bestimmen können und die Vision Wasser für alle auch immer im Vordergrund steht, aber auch sehr langfristig weitere Einnahmequellen neben den Spenden auch aufbauen können. Und der Spagat ist in der Kommunikation. Ich glaube, für uns intern ist das total gelebt und auch für uns so unser USP, dass wir sagen, wir wollen einfach, das ist auch so eine Art von systemischer Arbeit. Wir wollen so Beispiele schaffen, auch für andere, die vielleicht gründen wollen. Wie kann eigentlich Unternehmertum zukünftig auch aussehen und gedacht werden? Dafür wollen wir so Beispiele schaffen und wir merken auch, dass dadurch immer wieder neue Innovationen entstehen können und neue Ideen, weil es auch wieder andere Menschen anzieht, die auch eher gemeinwohlorientiert denken und ihr Geld irgendwie sinnstiftend anlegen und einsetzen wollen. Aber wir merken in der Kommunikation, es ist manchmal sehr schwer, weil Menschen gerne trennen und ihr seid entweder Non-Profit, also wir sagen eigentlich All-Profit, weil das, was wir tun, ist ja für alle Menschen gut. Oder ihr macht Unternehmertum und seid profitorientiert. Und eigentlich ist es genau, wie du sagst, diese Balance und genau diese Schnittmenge, die uns interessiert. Wie können wir die Gemeinnützigkeit so gut stärken, wie es geht? Und parallel aber auch über Social Business Modelle noch weitere Initiativen hinzunehmen. Und da ist Goldeimer auch ein gutes Beispiel. Entstanden tatsächlich auf einer Projektreise, wo der Gründer Malte Schremmer den schlimmsten Durchfall hatte und zurückfliegen musste, weil er ins Krankenhaus musste und behandelt werden musste. Einmal was für ein Luxus, das war überhaupt möglich. Und dann hat er aber auch nochmal diese Wichtigkeit von einer guten Sanitärversorgung einfach direkt gespürt und dann Goldeimer gegründet und Goldeimer setzt sich insgesamt für eine Sanitärwende ein, aber auch niedrigschwellig über das Produkt Klopapier. Ich glaube, das ist das einzige Toilettenpapier, was sie Klopapier nennt und auch immer so lustige Botschaften drauf hat. Und durch dieses Produkt können niedrigschwellige Einnahmen generiert werden und wir schaffen damit einfach eine soziale Alternative für Menschen, die niedrigschwellig was unterstützen wollen, ein Statement setzen wollen. Einige Restaurants und Cafés machen das auch gerne bei sich in die Toiletten, um einfach zu zeigen, hey, wir setzen ein Statement, wir beschäftigen uns mit diesen Themen und wir wollen ganzheitliche Unternehmen unterstützen, die wie Viva Con Agua eben versucht, auch über so sehr leichte Wege eine Veränderung zu schaffen.
Ich finde es, das bringt mich zum Schmunzeln, wenn die Gründerstory eine Durchfallerkrankung ist. Aber das ist nun mal in unserer Branche so, dass das Abwasser und die Produkte, die darin landen, einfach mit dazugehören.
Und das wäre doch eigentlich, wie cool wäre das, wenn wir das noch viel mehr, das ist hier so schambesetzt und irgendwie möchten Menschen darüber aber nicht sprechen und dabei ist es etwas so Normales und so elementar für unsere Gesundheit und von daher versuchen wir irgendwie auch diese Themen mit einer gewissen Leichtigkeit, Lockerheit, Humor aufzuladen. Wir haben auch spannende Kochbücher zum Beispiel geschrieben, Kochen für den Arsch, also wie kann man sich so am besten ernähren, damit die gesamte Verdauung gut in Schuss ist. Und einfach dieses Thema mit Humor aufzuladen, um diese Schwere rauszunehmen und das auch mit Kindern und Jugendlichen besser besprechbar zu machen.
Es trifft sich ganz gut. Wir haben schon lange so ein kleines Maskottchen, das nennt sich Trolli Tropf. Aber Trolli Tropf hat letztes Jahr einen neuen Freund bekommen und der heißt Hubi Häufchen. Und das ist ein kleiner Kackhaufen, ein braunes Kuscheltier. Und spannenderweise ist das beste Werbegeschenk, wenn wir das irgendwo haben, das flutscht so richtig.
Kleine Doku-Empfehlung, holy shit. Die betrachten sehr ganzheitlich auch die gesamte Sanitärwende und die Besonderheiten des Toilettengangs.
Stimmt, guter Tipp. Ja, Caro, deine positive Energie ist echt ansteckend. Gleichzeitig sind viele Menschen wirklich noch, auch angesichts der globalen Krisen, in denen wir uns derzeit befinden, irgendwie so ein bisschen machtlos oder fühlen sich ohnmächtig. Was würdest du denn uns sagen oder denjenigen sagen, die sich so fühlen, was kann jeder Einzelne tun?
Finde ich eine sehr gute Frage. Die Herausforderung ist ja manchmal, dass wir das immer so groß sehen alles und das Gefühl haben, die Herausforderungen übermannen uns so. Und gerade auch in meinem Buchprozess habe ich auch Momente gehabt, wo ich wirklich einfach traurig war, weil ich gesehen habe, wie viele Brände parallel im Amazonas toben oder wie große Herausforderungen es bedeutet, dass die planetare Grenze Wasser überschritten ist, dass das einfach so viel Leid erzeugt bei Menschen. Und ich merke aber auch, dass sozusagen mich nur darauf zu konzentrieren keine Veränderung bewirkt, sondern eigentlich fast eher wie so eine Schockstarre auslöst oder so eine Passivität. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass dieses gemeinsam ins Machen kommen und aktiv sein, vor allem in Gemeinschaft, einen riesigen Hebel haben kann. Was mich da super inspiriert ist zu sehen, gerade im Bereich Wasserprivatisierung zum Beispiel. Da wurde in den letzten Jahren in 350 Gemeinden diese Wasserprivatisierung wieder rückgängig gemacht. Und das Wasser war wieder Gemeindesache und gemeinwohlorientiert. Weil Wasser sollte etwas sein, was jedem zugänglich ist und was nicht von Profitinteressen bestimmt ist. Und da hat dieses Engagement von den Menschen in so vielen Städten dazu geführt, dass es wieder zurückging in die Gemeinschaften. Genauso den Projekten, die wir umsetzen. Wir sehen, wie Menschen tief berührt sind, weil sie entweder über die Spendenprojekte Menschen konkret den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen können. Kürzlich waren wir wieder im FC St. Pauli Stadion, haben ungefähr 10.000 Euro Spenden gesammelt durch die ganzen Pfandbecher. Und dann mit den Ehrenamtlichen zu sprechen und zu sagen, das bedeutet, dass wir in Äthiopien einen Brunnen umsetzen können und damit wirklich mehreren tausend Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen können. Das ist in dem Moment, fühlt sich das so inspirierend an und es sind am Ende viele kleine Schritte, die am Ende extreme Unterschiede machen. Aber in dem kleinen Moment, wo wir diesen ersten Schritt tun, fühlt sich das manchmal gar nicht so an wie ein großer Schritt. Aber gerade diese Konsistenz, immer weiter zu gehen und auch immer mehr Menschen dafür zu begeistern, ist eigentlich das, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können. Und da spricht man so häufig von dem Handabdruck, der irgendwie viel wichtiger ist, als sich für den eigenen Konsum schlecht zu fühlen. Weil natürlich, ich kann super viele Beispiele nennen, wie man im Alltag auch mehr Wasser sparen kann. Statt Kuhmilch, Hafermilch zu nehmen. Oder ein vegetarischer Tag im Jahr spart schon 45.000 Liter ein pro Person. Wahnsinn. Also gerade wenn wir sehen, wie viel Wasser wir auch als Individuum pro Tag verbrauchen, das sind ungefähr 7.200 Liter virtuelles Wasser. Das sind natürlich riesige Mengen, wo wir als Individuum durch Konsumanpassungen auf jeden Fall was machen können. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist Menschen in unserem Umfeld zu inspirieren, zu begeistern, Veränderungen einzuleiten und eher zu gucken, wo gibt es vielleicht auch Bereiche, wo wir im Größeren wirksam sind, wenn wir einen Workshop organisieren, dass wir dann in dem Setting nachhaltigere Produkte anbieten oder eine Alternative zu Kaffee oder wenn wir auch als in Unternehmen gewisse Entscheidungsoptionen haben, dass wir dann versuchen, immer wieder sozusagen die nachhaltige Alternative zu wählen und auch mit uns selber ein bisschen lockerer zu sein, wenn es auch mal Tage gibt, wo es vielleicht schwieriger ist, den Konsum total einzuschränken oder ja, gewisse Entscheidungen überhaupt nicht zu treffen sind.
Das sind auf jeden Fall gute Empfehlungen. Wir als DWA achten sehr darauf, dass wir bei unseren Veranstaltungen möglichst regional und vegetarisches Essen anbieten. Vegan klappt nicht immer und ja, und wollen damit auch einen Beitrag leisten, dass unsere Veranstaltungen nachhaltiger werden. Erhalten dafür auch total viel positives Feedback, was mich selbst auch sehr, sehr freut. Ja, Caro, danke für diese ausführlichen Antworten. Zum Abschied haben wir noch eine kleine Kurzfragerunde. Wenn du in einem Satz oder wenn du einen Satz auf jede öffentliche Toilette der Welt schreiben dürftest, welcher wäre es?
Wasser für alle, alle für Wasser.
Sehr schön. Deine Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten?
Ihr macht einen richtig guten Job.
Das hören wir in der Wasserwirtschaft natürlich sehr gerne. Und jetzt noch eine echt schwere Frage. HSV oder St. Pauli?
Natürlich St. Pauli, aber ich sehe tatsächlich generell keine Konkurrenzen. Für mich bedeutet das eigentlich immer, wenn Menschen zusammenkommen, zusammen Sport machen, dann verbinden sich Menschen, dann kommen Ideen zusammen. Und von daher finde ich irgendwie immer, mit allen Menschen können wir doch gemeinsam coole Sachen machen. Egal welcher Fußballverein.
Gute Einstellung, freut mich. Ja, Caro, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Klarheit, deinen Aktivismus und deinen unermüdlichen Einsatz für eine gerechtere Wasserwelt. Du hast uns gezeigt, Wasser ist nicht nur ein Thema für IngenieurInnen, sondern tatsächlich für uns alle.
Danke.
Den vorherigen Gast habe ich beschenkt mit einer Packung Goldeimer Toilettenpapier, denn es ist Tradition in meinem Podcast, dass der neue Gast quasi eine Botschaft sendet und ein passendes Geschenk mitgibt. Du bekommst heute eine umweltfreundliche Seife in Form des Berliner Fernsehturms.
Wie sweet.
Und die ist hergestellt von einem kleinen Berliner Start-up. Die Seife steht für, ja, zum einen natürlich für die Hauptstadt, weil wir uns heute hier getroffen haben, aber auch für Innovation und für mich auch für die kleinen bewussten Entscheidungen, mit denen wir alle zum Gewässerschutz beitragen können. Denn Gewässerschutz ist auch Menschenschutz. Und das können wir, indem wir nachhaltig handeln beim Händewaschen oder eben auch im politischen Handeln. Und ja, Bewusstsein beginnt im Kleinen. Aber damit sind wir eben schon beim Ausblick auf die nächste Folge. Unsere nächste Gästin kommt ebenfalls aus der Hauptstadt, genauso wie diese Seife. Sie trägt große Verantwortung für die kommunalen Unternehmen der Hauptstadt und bringt Wirtschaft und Start-up-Förderung zusammen. Es ist ein spannender Mix aus meiner Sicht zwischen Tradition und Innovation, aus Infrastruktur und Zukunftsdenken. Freut euch also auf ein Gespräch über unternehmerische Verantwortung, nachhaltige Stadtentwicklung und die Frage, wie man Wandel konkret gestaltet. Wenn euch diese Folge zwischen Caro und mir gefallen hat, abonniert doch gerne uns, teilt die Folge, teilt den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da. So helft ihr mit, dass die Wasserfragen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst. Danke.